Mittlerweile gehört es in manchen Kreisen zum guten Ton, zum Psychologen zu gehen, zum Psychotherapeuten. Und da wird viel gesprochen, viel analysiert und so weiter. Aber eine Dimension scheint neben der Seele scheint ausgeschlossen zu sein, nämlich der Körper. Ich habe einen Gast, der Jörg Fuhrmann, der sagt, das ist regelrecht ein Verrat am Körper, wenn wir ihn aus der Selbstbetrachtung herauslassen. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch mit Jörg Fuhrmann und heiße Sie herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Jörg, du sprichst regelrecht von einem Verrat an dem Körper. Es hat ja mal in der Psychologie einen Pfad gegeben, zumindest vom Wilhelm Reich, der das zusammengebracht hat. Also sprich, durch Körperblockaden, seelische Blockaden zu lösen und umgekehrt. Wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt diesem Thema zu widmen? Dass der Körper so eine elementare Bedeutung hat.
Ich glaube, ich habe Glück gehabt.
Du hast Glück gehabt. Ja. Schön. Ja.
Ich habe in meinem Studium im Bereich Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik, habe ich das Glück gehabt damals, dass da ein Profilstudiengang zusätzlich angeboten wurde bei Professor Neumann im Bereich eben von Theaterpädagogik und massenhaft Bewerbung, nur 20 Plätze. Und ich hatte dann das Glück, in diesem ersten Profilstudiengang dabei sein zu können. Ja. Und da haben wir dann einfach über mehrere Jahre, jede Woche, jeden Tag Körperarbeit gemacht. Und da habe ich gemerkt, was das machen kann, was das mit mir macht. Mhm. Ich habe auch erstmal realisiert, was los ist, also wie gepanzert ich überhaupt
war. Das ist ein Ausdruck von Wilhelm Reich, genau. Ja, diese Panzerung. Ja,
ja, genau. Und, und bin letztendlich dann hinterher bei der Gestalttherapie ja gelandet, im Anschluss ans Studium. Und die Gestalttherapie baut ja auch auf den Erkenntnissen von Reich unter anderem auf. Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, war ja auch quasi erst Patient und hinterher quasi auch Schüler von Reich. Mhm. Reich war so ein Stück weit so ein Mentor für ihn auch. Und die Gestalttherapie hat ja nichts mit Malen zu tun im Sinne von Gestaltungstherapie, sondern die Gestalt ist der Mensch und versucht eben ein Stück weit Geist und Körper, könnte man sagen, in Einklang zu bringen. Das ist ja das alte, deswegen vielleicht der Verrat, da müsste man ein Stück weiter zurück, würde ich sagen, dieses alte Descartesche Paradigma, dieser dualistische Spalt von Körper und Geist. Und ich denke, die Medizin hat das dann, es wurde dann so aufgeteilt eben in diese psychiatrische Richtung, die sich eben ausschließlich um den Geist gekümmert hat und um die medizinische, die sich eben ausschließlich um den Körper, um die Physis gekümmert hat. Und wir erkennen eben zunehmend, gerade bei sehr schwierigen Themen und Phänomenen, die mit Überwältigung und Ohnmacht zum Beispiel zu tun haben oder Bindungsproblematiken, Bindungsstörungen und so weiter, wird zunehmend mehr erkannt, da gibt es ja diesen Kongress, dass Reden alleine nicht reicht. Und das habe ich selber auch so erlebt. Also ich habe so für mich auch einige Sachen gemacht während des Studiums damals oder auch während meiner therapeutischen Ausbildung habe ich immer für mich auch Sitzungen in Anspruch genommen. Und so diese klassischen Sessions bei Analytikern oder Verhaltenstherapeuten, das hat mir persönlich am wenigsten einfach gebracht. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich brauche einen anderen Zugang. Mhm. So, und die neueren Zugänge, die es jetzt so gibt, worüber ich vielleicht noch ein bisschen mit dir sprechen möchte, die sehen den Menschen eben sehr viel holistischer, sehr viel ganzheitlicher. Das sind so diese somatischen Ansätze, die eben ein Stück weit vielleicht auch aufbauend sind auf dieser Psychoneuroimmunologie, die sich ja auch damit beschäftigt, diesen Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Psyche, Gesundheit etc.
Salutogenese.
Genau, ja.
was ist eigentlich Gesundheit?
Genau, ja. Genau, ja. Ja.
Und dann bist du, also du hast eine Ausbildung als Gestalttherapeut.
Ja, ja.
Aber du hast das ja auch nur mit kombiniert.
Ja, ich habe viele verschiedene Ausbildungen gemacht, ja. Und die Gestalt ist für mich immer die Ausgangsbasis gewesen. Ich habe damals auch schon eine Weiterbildung dann in Körpertherapie auf Basis von Gestalt gemacht. Da wurde dann zu der Zeit noch viel gemacht, auch mit diesen ganzen ganz alten Sachen, beispielsweise Osho, mhm. Diese dynamischen Meditationen und so weiter, was ich persönlich auch nicht schlecht finde, grundsätzlich auch heute noch in Ordnung finde. Grundsätzlich würde man nach dem heutigen Verständnis aber andere Vorgehensweisen davor oder danach bauen. Und darum geht es mir vielleicht auch so ein bisschen hier in diesem Gespräch, mal so einen Impuls den Leuten zu geben, was denn eine gute Körperarbeit ausmacht auch.
Bin ich sehr gespannt. Also ich liebe es konkret.
Ja.
Ja. Also mich würde zum Beispiel auch interessieren, das Wort Panzerung ist gefallen, wie du das selber zum Beispiel erlebt hast.
Ja.
Was Panzerung deines Körpers und Panzerung deiner Seele oder deines Herzens oder so, wie du das empfunden hast.
Ja, das...
Falls das nicht zu tief jetzt...
Nee, das ist schon okay. Also... das ist auch nicht nur bei mir so, das ist auch, wenn ich mit Leuten spreche, so. Also, das ist, Kehlmann hat das mal so gezeigt, in so einer Zeichnung. Das ist wie wenn so Gürtel quasi, so breite Ledergürtel, rumgeschnürt sind um einen bestimmten Bereich. Und die sind wie festgezurrt. Also wirklich so bis ins letzte Loch, wo es gerade so geht. Und da ist man dann kontrahiert. Man ist, ja, eingeklemmt. Man ist wie, ein Stück weit vielleicht auch wie gelähmt. Da gibt es vielleicht andere Bereiche. Die ufern dann aus. Und dadurch, wenn man sich manche Gestalten anguckt, die dann irgendwie so, wo man merkt, das ist irgendwie total in der Disharmonie, ne? Oben eingeklemmt, unten so irgendwie, ne? Oder so diese ganze Körperform oder auch die ganze Bewegung ist nicht in einem Flow. Da ist irgendwie, da hängt was im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war bei mir total auf dieser emotionalen Ebene so, habe ich das. Ganz stark gemerkt früher und oder damals, als es so war es mir erstmal natürlich gar nicht bewusst. Ja, also das Verrückte ist ja, dass man diese Sachen häufig erst in der Rückschau dann erkennt. Ja. Und man merkt es auch an den bestimmten Körperfunktionen, dass vielleicht auf einer medizinischen Ebene, also wenn da jetzt geguckt wird, weil man da immer ein Problem hat, im Bauchbereich zum Beispiel, ständig Magen-Darm-Probleme, ja, und dann wird da geguckt und man findet einfach nichts, grobstofflich. Also es wird gesucht, dann Kamera rein und Analysen gemacht, Stuhlproben, was weiß ich. Und man findet einfach, sagt, okay, medizinisch liegt da nichts vor. Und trotzdem sind die Probleme da. Ja. Das heißt also, der Körper manifestiert in dem Bereich etwas. Das könnte natürlich irgendwann zu was werden, was man dann vielleicht doch sehen
körperlich,
was man sehen kann dann vielleicht auch. Mhm. Aber in dem Moment ist da möglicherweise das auf einer, esoterisch könnte man sagen, auf so einer feinstofflicheren Ebene was vorhanden. Das, nur weil man es jetzt nicht messen kann, ist es aber nicht da. Also das
ist eine Realität für den Menschen.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, und da wird dann häufig gesagt, sie somatisieren oder, ne? Also das ist dann...
Hypochonder.
Ja, genau. Mhm. Bilden sich das ein und... ja, bei solchen Phänomenen, da war ich also auch immer sehr damit dabei und wo man dann eben nichts konkret gefunden hat. Und da war für mich zum Beispiel diese Entdeckung des Vagusnervs in der Körperarbeit, Körpertherapie ganz entscheidend auch, weil ich dann realisiert habe, wie logisch das auch ist und wie essentiell und existenziell uns das Nervensystem diesbezüglich steuert und beeinflusst, auf einer ganz subtilen Weise.
Hm. Ja. Kannst du die Funktion des Vagus mal skizzieren?
Also wir haben ja das autonome Nervensystem. Ja, das ist eben vor allen Dingen gesteuert, kann man sagen, durch den sympathischen Bereich und den parasympathischen Bereich. So hat man das ja früher...
benannt.
Diese zwei Nervenschaltkreise, so hat man das benannt früher. Und man hat dann also häufig gesagt, okay, also in der Therapie kommen die Leute, weil sie meistens zu viel Sympathikus haben und sympathikotone Erregung ist sehr, sehr hoch. Und die Leute sind also im Stress. Und wenn die dann da in diesem Stress ständig drin sind, dann rennen sie irgendwann in Burnout oder in irgendwie was anderes rein. Und ergo, was wir jetzt machen müssen, ist einfach den Parasympathikus reinhauen. Das ist dann gut. Das wird in der Hypnose oder so, wird das häufig auch so beschrieben. Das galt maximal bis zu der Erkenntnis der Polyvagaltheorie.
Bis zu welcher Theorie?
Der polyvagalen Theorie.
Okay. Das Poly heißt viel,
genau,
und vagal?
Das ist eben das Vagussystem. Mhm. Vorher hat man also gedacht, okay, der Vagus ist nur einer. Und Professor Stephen Porges hat eben entdeckt, aha, es sind zwei. Und die verfolgen also andere Ziele. Mhm. Oder man könnte auch sagen, es sind zwei völlig verschiedene Schaltkreise, könnte man sagen. Ja? So, und diese Erkenntnis ist eigentlich sowas von dermaßen umwälzend für die gesamte Therapie. Und sie ist immer noch nicht beim Großteil der Therapeuten, mit denen ich rede, ist sie immer noch nicht angekommen. Es ist also so, dass wenn du jetzt das System mal auseinander nimmst, hast du also dieses, an der Basis das Älteste, das ist das dorsalvagale System.
Mhm. Also, Rücken, am Rücken.
Das ist einfach der rückseitige Vagus, der läuft also an zwei Strängen, fängt also hier im Hirnstamm an. Mhm. Und der Vagus bedeutet letztendlich aus dem Lateinischen übersetzt, dass es eben ein Nerv ist, der umherschweift und wandert. Und es ist
Vagabund.
Genau. Und er geht dann wirklich durch den ganzen Körper und innerviert die ganzen wichtigen Organe. Das Herz, Lungen, Magen, Darm und so weiter. Und steuert also auch die Atemfunktion ganz wesentlich, Herzfunktion und so weiter. Und ist ganz, ganz wesentlich für diese Verbindung zu diesen Organen, also auch zum enterischen Hirn. Das ist unser ältestes Gehirn. Also könnte man sagen, es sind ja ähnlich viele Neuronen und Nerven wie hier oben.
Ja.
Und 80%, muss man auch sagen, von dieser Kommunikation, die da passiert zwischen Hirn und Darm, ja, sind also diese Afferenten, die hochsteigen. Also die Information kommt von unten hoch und beliefern das Hirn. Und 20% gehen nur runter wieder. Und da ist der Vagus ganz essentiell bei dieser Kommunikation. Mhm. Also in der Entwicklung, embryonalen Entwicklung, ist ja das Gehirn auch aus dem Darmbereich quasi entstanden. Deswegen gibt es da so viele Parallelen auch. Und wir haben also als Menschen, wie man heute feststellt, ja dieses Mikrobiom, und das ist auch ganz wichtig. Ja, und es gibt da Untersuchungen in Kliniken mit allen möglichen Erkrankungen, Depression, Schizophrenie und so weiter, wo Leute anfangen, eben das Mikrobiom wieder aufzubauen.
Also eben die Darmflora.
Genau. Ja. Ja, und denen geht es auf einmal massivst besser. So, und
im Darm ist das Leben, sagt man.
Genau. Ja. Gibt es also gibt's eine Studie, bin ich letztens drauf gestoßen, auch zum Heretium, das ist ein Heilpilz, ein Vitalpilz. Der macht da auch bestimmte Resets. Und das wirkt sich auch sehr positiv auf den Vagus zum Beispiel aus. Laut dieser Studie eben halt. Und auf diese Darm-Hirn-Connection oder Kommunikation. Ja. So, und wir versuchen also in den modernen Therapien ganz häufig eben immer alles nur vom Verstand her zu machen. Und dann top-down quasi zu regulieren. Und das geht
80, 20,
ja. Das geht schief. Mhm. Das muss schief gehen. Das kann gar nicht anders sein, weil das von der Grundstruktur her im Grunde nicht so angesehen ist. Also nochmal zurück. Wir haben letztendlich dieses älteste System, dieses dorsal-vagale System, was dazu da ist. Das hat Reicher damals schon Experimente auch gemacht, dass wenn man bestimmte Organismen eben attackiert, ne, mhm, und die sich bedroht fühlen, dann gehen die in diesen Freeze rein, diese Erstarrung. Ne? Mhm. Und dieses Erstarren, dieser Mechanismus, der auch mit dieser Panzerung zum Beispiel korreliert, die ist also ganz wesentlich jetzt mit diesem dorsal-vagalen System in Verbindung. Das heißt also, wenn ein Tier, was möglicherweise vielleicht gar nicht so schnell laufen kann, wie so ein Opossum, einem Räuber gegen einem Prädatoren gegenübersteht, dann wird das ziemlich schnell in diesen Modus gehen. Ja. Die Amerikaner sagen deswegen Playing Possum. Mhm. Also Opossum spielen, ne, und sich totstellen.
Okay.
Und dieser Mechanismus erhält dieses Tier natürlich am Leben. Dadurch, dass der Prädator dann sagt, nee, Aas, also ich bin heute eitel, Aas fresse ich nicht. So, ne? Also wenn er nicht ganz so doof ist, dann sagt er auch, das ist ja niedlich und macht da die Soße drüber und jetzt geht's los. Ja. Also, so, und wenn, ja, wenn es aber eben dann klappt, dass der Prädator sagt, nee, wer weiß, wie lange das schon hier liegt, vielleicht ist es nicht mehr gut, bevor ich mir den Magen verderbe, nee, lassen wir es lieber. Viele Prädatoren brauchen auch diesen Stimulus. Ich sehe das bei unseren Hunden immer. Wenn dann irgendwas flattert und so, dann ist es interessant. Aber sobald das eigentlich da irgendwie umfällt und liegt, ist es eigentlich, man braucht schon, um das Töten zu vollziehen. Und das braucht man selber eine Aktivierung. Und die wird eben durch eine sympathikotone Erregung verursacht. Und zum dorsalen System gehört eben auch ein Shutdown im neokortikalen Bereich, also im neuesten Gehirnbereich, beziehungsweise die analytische Gehirnhälfte ist auch reduzierter. Das heißt, man ist dann eher in diesen Bildern zugange und man ist also nicht mehr gut in der Lage, Dinge zu reflektieren. Man ist also im Film, könnte man sagen. Und das führt dazu, dass Menschen, also wenn sie dissoziieren, sind sie in diesem dorsalen Vagus unterwegs.
Was meinst du mit dissoziieren? Das heißt, sich spalten?
Sie blenden einfach Dinge aus. Zum Beispiel jetzt Wahrnehmung vom Raum. Wahrnehmung vielleicht auch vom Körper. Wahrnehmung vom Kontakt, der gerade da ist, zum Gegenüber. Vielleicht auch Erinnerungen oder eben Selbstkompetenzen sind auf einmal nicht mehr im Modus ihres erwachsenen Ichs, sondern irgendwie irgendwo in der Vergangenheit. Oder eben halt gar nicht mehr ansprechbar sind, wie so, ach ja, da ist jetzt, ach, du bist ja auch noch hier. Ja, so. Ja. So, und also das ist so dieser Mechanismus, der da, also, oder gibt es noch viel mehr, aber das sind so die wichtigsten Mechanismen jetzt vielleicht erstmal, die da eine Rolle spielen. Und das Nerven, oder das System da drüber, das ist eben der sympathikotone Bereich und den brauchen wir für jede Art von Aktivierung. Diese Aktivierung da drüber, also über diesem alten Vagussystem, die ist eben immer dann da, wenn wir kämpfen, fliehen, agieren wollen, wenn wir auch wenn wir tanzen oder so. Ne? Es muss nicht unbedingt was immer was Schlechtes sein, aber da, das ist so eine, wäre jetzt so eine Sonderform. Oder Spielen, so ein angeregtes Spielen, Ballspielen oder so. Ne? Das wäre jetzt auch, gehört auch in diesem Bereich, es gibt da mal so Grenzbereiche. Dieses System ist, wie gesagt, eigentlich dafür da, dass wir aus gefährlichen Situationen rauskommen oder wenn wir beispielsweise Nahrung etc. jagen wollen, dass wir die dann kriegen.
Also Mobilisator.
Genau. Das heißt also, unser Organismus, wofür ist das eigentlich alles da immer, fragt man sich. Ne? Viele sind ja mit ihrem Körper Spinnefeind, weil der nicht macht, was ich will. Ne? Wer auch immer ich jetzt ist, aber ja. Und die Formel ist eigentlich ganz einfach. Die Formel ist eigentlich immer die, es ist alles so angelegt, dass es dem Überleben dient. Also du oder ich oder alle, die hier sitzen, sollen überleben. Sonst ist alles andere uninteressant. Und das hat Jahrmillionen, hätte ich beinahe gesagt, irgendwie funktioniert. Und deswegen haben wir diese Programme und Systeme genauso auf der Festplatte. Und das ist auch für alles andere so, was die Ernährung angeht, was... Wir versuchen ja auch viele dann, diese ganzen Ernährungsgewohnheiten, ist in der Hypnose ja auch, das rein mental zu machen, die zu verändern. Habe ich von Anfang an für einen großen Trugschluss gehalten.
Ja.
Ja. Deswegen habe ich damals auch schon immer zum Beispiel mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, die auf der Körperebene dann arbeiten. Also es ist heute nicht mehr mein Arbeitsgebiet, aber als ich früher in Soest meine Praxis 2007 hatte noch, da habe ich da auch mitgearbeitet. Und ja, also diese ganzen Dinge sind keine Fehlprogramme, so, um das mal sozusagen ist. Was vielleicht ein Fehlprogramm sein könnte, ist zum Beispiel sowas wie positives Denken. Da mache ich immer so ein paar Witze drüber.
Ja, ne, weil, Erdbeersoße über den Haufen Scheiße.
Genau, so ungefähr, ja.
Entschuldigung.
Ja, ist ja, ich benutze mal Schlagsahne als Metapher.
Okay.
Also vielleicht gab es in der Steinzeit oder sonst wo auch einen Clan der Positivdenker, ich sage mal, wir haben von denen nichts gehört und nichts erfahren, weil die vermutlich alle gefressen worden sind von irgendwelchen Prädatoren. Ne? Weil wenn es hinter dir knackt und du sagst, ach nee, es wird schon nichts gewesen sein, es ist nur, war schon nur ein Eichhörnchen, ja, dann hast du wahrscheinlich deine Überlebenschancen nach unten reduziert, als wenn du herumschnellst, also Sympathikoton, und da bist. Und wenn es dann was anderes ist, ist ja okay. So, ne? Von daher sind diese Mechanismen an sich nicht per se schlecht. Sie sind häufig nur eben ungünstig eingestellt. Oder aufgrund gemachter Erfahrungen sind unsere Systeme, unser Nervensystem ist auf eine ungünstige Weise eingetuned und scharf geschaltet. Und unsere Neurozeption, sagt man, das heißt unsere Wahrnehmung von Sicherheit und Unsicherheit in einem Feld oder Raum, die ist im Grunde eingetuned auf Dinge, die möglicherweise für mein allgemeines Wohlbefinden und mein allgemeines Gefühl von Sicherheit eben ungünstig ist. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem neuesten Bereich. Das ist jetzt eben der ventrale Vagus.
Der vom Bauch. Ja. Ventral ist auch Bauch, oder?
Nein, das ist einfach ventral heißt einfach der vorderseitige Ast von dem Verlaufenden. Okay.
Plenus venta kenne ich. Nennst du das lebenta oder sag mal?
Der Darmbereich ist zum Beispiel jetzt vom Dorsalen innerviert, vor allen Dingen, weil das sieht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt isst. Mhm. Viele sieht man in der Stadt, habe ich vorhin wieder gesehen. Ich war noch ein paar Fotos machen am Brunnen in Leipzig hier und dann sieht man die Leute, sind am Essen mit irgendwie Pommes oder Brötchen und rennen durch die Stadt, ja, und sind eigentlich hochsympathikoton. Und wollen jetzt da was, stopfen da jetzt irgendwas rein und wollen das im Grunde verdauen. Mhm. Dafür brauchst du aber, wenn man es bei Tieren sieht, wenn die sich die Wampe vollgeschlagen haben, was machen die? Genau. Die gehen in den dorsalen Modus, um dann gut zu relaxen und dann eben nachzuverdauen. Und eigentlich merkt man das auch, dass man nach so einem guten, soliden Essen erstmal ein bisschen träge und müde wird. So, und unsere Systeme, auch in denen wir gesellschaftlich leben, sind aber so hochgetaktet, dass dieses Sympathikotone ist total überbewertet und wird auch belobt und belobigt und belohnt. Und das ist auch ein ganz großes Problem bei Menschen, die überwältigende Erfahrungen gemacht haben, wie Überfälle, Missbrauchserfahrungen und so weiter. Da wird
oder Nahtod wie du.
Ja, oder Nahtod, genau. All solche Erfahrungen, da kommt gleich immer die Frage von der Gegenseite, hätte ich beinahe gesagt, ja, warum bist du nicht weggerannt oder warum hast du dich nicht gewehrt? Und das erzeugt natürlich immense Scham, auch wieder neuerliche Überwältigung, Selbsthass, alles Mögliche, weil eben dieser dorsale Mechanismus überhaupt nicht, meistens gar nicht bekannt ist und dann nicht gewürdigt wird als das, was er ist. Er hat nämlich das Überleben gesichert. So. Mhm. Weil wenn ich mich versuche zu wehren bei einem Gegner, der mir weit überlegen ist, dann wird seine Aggression vielleicht noch größer. Und ich überlebe es am Ende des Tages.
So wie als wenn wir als Kinder geschlagen wurden.
Ja,
korrekt. Wir mussten nur über ein Programm entwickeln, zu überleben. Genau.
Ja. So, und deswegen ist es total wichtig, dass jetzt in so Settings, in Beratung, Therapie, Coaching, auch in Pädagogik, dass wir da diesen neuesten Bereich des Nervensystems, des autonomen Nervensystems, diesen neuesten Schaltkreis, könnte man sagen, online haben.
Das online?
Ist, ja. Das okay. Ist, dass der am Empfangen und am Senden ist. Mhm. Das ist eben der sogenannte ventrale Vagusbereich, also der neueste Ast vom Vagus, den die Säugetiere auch haben und der bei uns noch weiter ausgeprägt ist. Bei Reptilien ist das zum Beispiel nicht so. Die sind also, die Jungen, wenn die schlüpfen, bei manchen Reptilienarten, das Erste, was die machen, ist, zum Strand oder weg von der Mutter, weil potenziell könnte die eigene Mutter mich vielleicht jetzt erstmal frühstücken. Ja? Mhm. So, und das ist bei Säugetieren, wenn es zumindest die eigenen Kinder sind, nicht so.
Ja, ja. In der Regel nicht.
Ne? Ja, genau, in der Regel nicht. Es sei denn, da ist irgendwie was komisch irgendwie im Umfeld oder in dem. Ne? Mhm. So, und die Schlussfolgerungen, die Porges dann in seinen Forschungen daraus gezogen hat, und dann ist also was dann eben ganz stark in die Traumatherapie reingegangen ist und Peter Levine und so weiter, die haben hat ja ganz viel seiner Theorien darauf dann aufgebaut, ist eben, okay, wir müssten heute, wenn wir diese Erkenntnis jetzt ernst nehmen, anfangen, in diesen professionellen Bereichen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, schauen, dass unser Gegenüber diesen ventralen Vagus aktiv hat, dass der sich sicher fühlt, dass der im Hier und Jetzt sein kann. Weil wenn du den offline hast, ja. Das heißt, wenn ich aktiviert werde, Sympathikoton, oder noch weiter runtergeschossen, dann in das Dorsale, was in der Hypnose zum Beispiel, gerade in der Schnellhypnose, häufig passiert, wo dann einfach gesagt wird, boah, Sie gehen aber super in Trance, Sie sind aber super hypnomäßig unterwegs. Ja? Das ist einfach ein dorsaler Shutdown vom Nervensystem. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass das teilweise völlig andere Zustände sind? Ja? Und man wundert sich, und das hat was damit zu tun. Da wird in der Hypnose wird dann zum Beispiel sehr viel über Gehirnwellen immer geguckt und so weiter, aber nicht aufs Nervensystem. Und das ist der wichtige Punkt. Ist die Sicherheit gar nicht mehr da. Wenn die Sicherheit nicht mehr da ist, ist derjenige nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn er nicht mehr im Hier und Jetzt ist, kann er sich nicht mehr orientieren. Wenn er nicht mehr im Hier und Jetzt ist, ist er nicht mehr verkörpert. Dann ist er nicht mehr, man würde neumodisch sagen, nicht mehr im Embodiment. Also Englisch Embodiment, Deutsch Verkörperung. So, das heißt also, es geht darum, dass die Menschen in Sicherheit sich im gegenwärtigen Moment aufhalten können. Ganz viel Achtsamkeit zielt ja auch darauf ab, diese ganzen Übungen. Aber blöderweise sind genau diese Settings für Menschen, die stark überwältigende Erfahrungen gemacht haben, auch wieder häufig ein Trigger, weil sie isoliert auf der Matte sitzen, auf die Wand starren, weiß ich nicht, 10 Tage mit den Nachbarn nicht reden dürfen, sich nicht angucken dürfen. Und das kann für viele auch schon wieder ein totaler dorsaler Trigger sein.
Also diese Schweigerität.
Ja, ja. Ich habe sowas jahrelang ja gemacht, auch beim Williges Jäger und anderen Schüler gewesen. Und ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Ich denke, und Claudio Naranjo hat dann mal zu mir gesagt, ja, die meisten meditieren von 45 Minuten, 2 Minuten, wenn es hochkommt. Er meinte damals hauptsächlich damit, dass sie dann abdriften in irgendwelche sympathikotonen Aktivitäten. Aber das Dorsale ist auch ein großes Thema dabei. Da gehen die Leute in eine Art Starre und sind dann irgendwie körperlich gar nicht mehr anwesend. Und gerade Menschen, die auf eine gewisse Weise so Strukturen haben, die ja, reich, das ist sehr wertend, der hat das dann so rigide genannt und so weiter, die sind dann häufig auch in solchen Settings, weil sie genau das da trainieren. Oder ich habe da ein paar Videos zu gemacht, Sportler zum Beispiel machen auch, oder Menschen, die überhaupt gerade so eine starke Panzerung irgendwo haben, die gehen in hochaktive Situationen rein, wie eben so ein Hochleistungssport oder Bungee und diese ganzen Dinge. Und sie verwechseln diese extreme sympathikotone Erregung mit Lebendigkeit. Und dabei ist das Nervensystem völlig am Durchdrehen. Du kannst eigentlich einen Hochleistungssport nur machen, wenn du da drüber gehst, über diese Grenzen ständig. Es geht ja gar nicht anders. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Implikation für die Arbeit mit Leuten, dass wir anfangen mitzukriegen, wann derjenige eben aus diesen Zuständen von der Sicherheit und der Orientierung und der Gegenwärtigkeit rauskommt.
Ja. Wie kann ich jetzt sozusagen ad hoc jemanden in so einer Situation in seinen ventralen Vagus bringen oder ihn unterstützen?
Ja, das gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Mittlerweile wird der Markt überflutet mit Tipps, wieder so Tipp, 3 Schritte, die du machen musst und 7 Schritte und dies und jenes. Und für viele funktioniert es dann am Ende des Tages doch nicht. Und dann fühlen sie sich hinterher noch schlechter. Mit dieser Frage werde ich relativ häufig konfrontiert, logischerweise. Ich glaube, es gibt nicht den universalen Schritt, weil das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Und das Wichtigste würde ich sagen, ich könnte jetzt 5 Sachen sagen, ne? Zum Beispiel kaltes Wasser ins Gesicht ist gut, aktiviert den Vagus, weiß man nicht genau warum, ist aber so. Summen, tiefen Ton summen, der hier bis ins enterische Gehirn runtergeht, ja. Ne? Bis im Bauch so, ein Ohm oder Peter Levine macht immer das Wu, weil irgendwie am Vierwaldstätter See, da wo er häufig ist, da sind die Schiffe immer, ne? Immer Wu.
Das U ist das Tiefste, der genau. Tiefste Ton.
Genau. Das O und das bringt hier das alles zum Schwingen. Mhm. Ja, das sind so Klassiker, die den Vagus schon auch aktivieren. Die Frage ist aber, ob das demjenigen dann in der wesentlichen Situation gelingt, da überhaupt dran zu denken und das überhaupt mitzukriegen. Und deswegen halte ich, also das Wichtigste ist im Grunde, wenn man jetzt mal von so einem fachlichen Setting ausgeht, dass der Therapeut, der Coach, Berater, Pädagoge oder Supervisor oder was auch immer mitbekommt, wann der andere seinen, ich sag's mal, Feld, wo er in dieser zugewandten Situation sein kann, verlässt. Und dann aktiv beginnt, dem anderen Angebote zu machen, sich zu koregulieren, könnte man sagen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier beide sitzen, was wir ja tun, zugewandt sind, dann beginnt ja schon unsere Nervensysteme beginnen ja schon wie so eine liegende 80 quasi zu vernetzen und miteinander quasi zu wirken und zu schwingen. Und das ist immer so.
Und das ist eigentlich das Natürliche.
Das ist eigentlich das Natürliche, ja. Genau. Genau. Und in vielen Settings werden Menschen eben dann in so einen Stress gebracht miteinander, dass sie oder in solche Unsicherheiten, auch diese ganzen Sachen, die dann immer so mit Bewertung, Qualitätsmanagement und so, das bringt da voll diesen Keil rein in dieses zwischenmenschliche Connected-Sein, weil man ständig immer die Angst hat, okay, jetzt gleich könnte ich doch hintenrum wieder von ihm einen drüber kriegen irgendwo, ne, bei so einem Fragebogen jetzt oder sonst wie was. So, und das ist schon eine ganz, also das Systemische ist schon perfide, habe ich den Eindruck, um da so zwischen Menschen auch Spaltungen hervorzurufen. Wenn wir also jetzt hier verbunden sind gerade, dann ist schon mal die Chance hoch, dass eine Korregulation möglich wird. Das heißt also, wenn ich das jetzt mitkriege, könnte es sein, dass ich alleine nur durch ein Lächeln möglicherweise schon ein Zugewandtsein erzeugen könnte. Es kann aber auch, das Lächeln kann aber auch genau das Gegenteil hervorrufen.
Wenn es fehlinterpretiert wird?
Beziehungsweise, wenn jemand so total hoch ambivalente Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, so in Double-Bind-Beziehungen war mit den Eltern. Ne? Zuerst waren sie nett und im nächsten Moment gab es Dresche irgendwie. Ja? Oder man wurde völlig entwertet. Und wenn ich mich dann auf das Nettsein einlasse, und dann kommt dann kommt die Bedrohung wieder, ja? Dann ist die Verletzung noch viel größer, als wenn ich mich gar nicht eingelassen hätte.
Ja.
Das heißt, dann kann bei jemandem, der sowas erlebt hat, kann nett sein, also dass mich jemand anlächelt, kann erstmal schon wieder bedrohlich wirken. Ja, also das verstehen manche Therapeuten auch nicht, wenn sie dann mit ihren Klienten arbeiten, dass sie alles meinen, total richtig zu machen, immer schön nett sind. Und das Nettsein aktiviert den anderen schon und bringt ihn eigentlich schon permanent in diese Stresszone rein. Mhm. Und da kann natürlich dann nichts mehr Gutes passieren, ist ja klar. Ne? Das heißt also, das müsste dann auch thematisiert werden. Okay, wenn das jetzt also, du willst was sagen, ne?
Ja, ich würde fragen, es gibt so einen schönen Spruch, die Intention ist die Seele der Tat. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Therapeut mich anschicke, sehe, ich will einen Raum öffnen, in dem es kein Urteil gibt. Also in dem der andere einfach sein darf, ohne in Schachtel gepackt zu werden, ohne bewertet zu werden oder so. Ist das förderlich für den ventralen...
Ja, ich halte das immer für...
oder ist das eine Illusion, dass man das geben kann?
Ich halte das für einen frommen Wunsch. Okay. Bateson hat schon gesagt, wir können nicht bewerten.
Gregory Bateson?
Ja.
Okay.
Und wir können höchstens, würde ich sagen, uns unserer Bewertungen bewusst sein und schauen, ob wir, wenn wir uns den Bewertungen bewusst sind, dafür ist Supervision zum Beispiel dann wichtig, können wir schauen, dass wir dann in bestimmten Situationen, wenn diese Bewertungsschemata ablaufen oder wir selber getriggert werden, also als Fachpersonen wird man ja ständig getriggert. Wenn einem die Leute, die Klienten oder wenn ein Arzt da ist, der Patienten hat, diese Themen erzählen, die erlebt haben, das sind ja Situationen häufig voller Ohnmacht und Überwältigung.
Ja, die hat jeder gehabt.
Ja, einmal das. Und das Zweite ist eben, ich sitze da und höre mir das an und bin natürlich, wenn ich oft zugewandt bin, wenn ich emotional dabei bin und offen bin, dann macht das genau das, also nicht genau das, aber es aktiviert genau auch mein Nervensystem.
Ja.
So, und das heißt also, viele Situationen, für die Menschen dann sich eine schnelle Lösung erhoffen, weil jetzt irgendwie, ich meine, es wird ja jede Woche eine neue Sau von Methodik durchs Dorf getrieben, wo dann versprochen wird, das macht immer alles in ein paar Sekunden weg. Das halte ich für die größte, wie soll ich sagen, für den größten Trugschluss, weil es gibt nicht das eine, was alles irgendwie machen kann. Das geht gar nicht. Wir können auch bestimmte Dinge nur wieder heilen in Beziehung und Kontakt. Das ist auch ganz wichtig. Wenn etwas in Beziehung und Kontakt geschädigt wurde, kann es nur da wieder ganz werden. Mhm. Das heißt also, der wesentliche, das predige ich seit Jahren in Videos, das Wesentliche kann im Grunde nicht die Methode sein, sondern das ist immer das Zwischenmenschliche. Das hat die Gestalttherapie auch ganz oben immer stehen gehabt. Kontakt als oberstes Prinzip. Das heißt also,
ich hoffe, Sie Lehrer hören gerade zu.
Ja,
genau. Bindung, ja. Kontakt, ja, genau. Das ist das A und O in der Bildung.
Genau.
Alles andere ist nicht so wichtig.
Genau, und das ist auch bei Trauma zum Beispiel so ein Thema. Da wird ja, Trauma ist ja in der ursprünglichen Klassifikation, ist das ja die schweren Schocktraumata hauptsächlich. Unfälle, Überfälle, Naturkatastrophen, solche Sachen. Aber diese ganzen Bindungsthemen, die werden ja viel zu wenig dabei beachtet. Das heißt, wenn man sich das heute anguckt, die neueren Studien, Schweiz und Deutschland, wird geschätzt, in der Schweiz 50%, Deutschland geht von 55% aus, der jetzigen Generationen oder überhaupt der Menschen, die rumlaufen, haben eine Bindungsstörung.
Die so. Bindungslose Gesellschaft?
Ja. So, und dem muss man natürlich auch in diesen Konzepten Rechnung tragen. Das heißt also, diese Rückverbindung, die ist total wichtig.
Ja.
Und dafür brauchen wir eben auch wiederum also das Bewusstsein für uns selbst und für den anderen und für den Raum, in dem wir uns bewegen. Und es ist gut, dann mitzukriegen, wenn ich selber in so Aktivierung reinkomme, dann weiß ich nämlich schon, mein System hat schon lange was bewertet, bevor das hier oben neokortikal überhaupt bewusst eine Bewertung hätte erfolgen können.
Ja. Ja. Der ventrale, ich glaube, du bist noch nicht fertig mit dem ventralen Vagus. Also was, du sprichst ja von alt und neu.
Ja.
Dabei hast du einen evolutionären Blick auf den Körper oder ne, woher stammen die embryonal wahrscheinlich. Warum meinst du, dass dieser Vagus, der ventrale Vagus, überhaupt noch gar nicht ins Blickfeld kommt? Hat das Methode oder ist das einfach nur Ignoranz?
Also wenn es Methode hätte, müsste ich jetzt eine Theorie aufstellen, die schwierig ist.
Ja.
Bei manchen Dingen, die so passieren, kann man sich schon fast das nicht anders erklären, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Methode ist. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, die Literatur ist, es ist massig Literatur da, auch Forschungsergebnisse massig da. Und trotzdem muss man sagen, es sind ja viele, viele Dinge sind ja schon lange bewusst. Und an den universitären Studiengängen zum Beispiel, wo man ja einen großen Hebel hätte. Claudio Naranjo, wie gesagt, einer meiner Lehrer über mehrere Jahre, ist jetzt letztes Jahr gestorben. Der hat immer gesagt, wir müssen die Pädagogen zum Beispiel, die ganze pädagogische Ausbildung komplett verändern. Mhm. Viel praxismäßiger und die Leute viel mehr in Prozesse schicken, wo sie ihre eigenen in therapeutische Prozesse schicken im Studium, wo sie ihre eigenen Schattenthemen durchwandern, damit sie hinterher dann so da...
Nicht projizieren.
Ja, und es war nicht gewollt. Er hat es versucht. Es wurde in ich glaube, Italien, Spanien und in Südamerika an den Hochschulen gemacht, sein Programm.
Ja.
In Deutschland wurde es rigoros abgeschmettert. Das heißt also, es ist anscheinend schon, also von oben her, schon so eine...
Nicht gewollt.
Ja, und ich habe ja auch jahrelang an Hochschulen unterrichtet als Lehrbeauftragter, auch im Bereich Psychologie und anderen Bereichen. Und muss sagen, also teilweise war mein Kurs war dann zum Teil einer der ersten, die nach, weiß ich nicht, zig Semestern, die mal wirklich praktische Arbeit gemacht hat. Und viele der Studenten waren da schon gar nicht, hatte man den Eindruck, gar nicht in der Lage zu. Und denkt man, okay, jetzt nochmal das Gleiche an Semestern und dann werden die auf die Leute losgelassen. Also das ist schon teilweise ein bisschen haarsträubend gewesen. Und man könnte das ja alles schon sehr, sehr anders aufgleisen. Aber es ist strukturell einfach von der Struktur, die so da ist, erstmal ist man sehr stark in diesem kognitiv-wissenschaftlichen, weil man möchte, dass das alles eine anerkannte Wissenschaft ist und wird und so. Und dafür hat man eine bestimmte Ausrichtung. Und Ja, die wird also natürlich auch nicht verlassen. Und ich bin ja einen sehr anderen Weg gegangen, eben von dem Studium, was ich vorher sagte, kommend, habe ich dann mich mit Therapieverfahren beschäftigt, die alle im Grunde offiziell nicht wirksam sind. Ja? Also im Sinne von, nach offizieller Sicht ist ja nur die Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie gehört ja nur zu den wirksamen Bereichen und jetzt neuerdings auch die Systemiker. Was sie die ganzen Jahrzehnte davor gemacht haben, weiß
wirksam
ich nicht.
Wirksam ist das, was eine GOR hat, also eine Gebührenordnungsziffer.
Genau. Ja, genau. Ja. So, und das ist auch der Bereich Achtsamkeit. Bis vor wenigen Jahren war das noch alles esoterischer Blödsinn. Mhm. Und jetzt auf einmal schreiben sich alle das auf die Fahnen. So, ne? Ja, und also ich denke, dass bei vielen Therapeuten, die so niedergelassen sind, da ist der Veränderungsdruck auch nicht so hoch, wenn das da läuft und man hat die lange Schlange da von Leuten. Mhm. Mal viele haben ja ein Jahr oder so Vorlauf. Die Dichte der Therapeuten reicht ja gar nicht aus, die mit Kassen sitzt und so.
Ja.
Ich glaube, bei denen ist das deswegen vielleicht noch nicht so angekommen, weil es ist relativ, ja, wie gesagt, noch ein neues Modell. Und die Bücher, die ganze Literatur und so weiter ist auch im deutschsprachigen Raum jetzt vielleicht erst, ich sag mal, 10, 15 Jahre so zunehmend verfügbar. Und im freieren Markt ist es aber schon, denke ich, da und kommt. Also es ist wirklich eine Bewegung, die von unten nach oben kommt. Und
also von unten nach oben meinst du, von denen, die leiden, den Patienten?
Nee, ich meine wirklich jetzt so in der breiten therapeutischen Masse, okay, kommt es eher aus dem alternativen Bereich und drängt es in den Mainstream, so würde ich sagen. Also ich bin ganz klar eher im alternativen Bereich angesiedelt, weil ich ja auch mit der ganzen transpersonalen Psychologie arbeite.
Da würde ich gerne dazu zumindest noch ein paar Sätze,
ja,
was eigentlich transpersonale Psychotherapie ist.
Wollen wir das am Schluss
noch anschließen? Ja, gerne.
Okay. Genau, ja. Das heißt also, aktuell müsste man sich da sehr eigenverantwortlich dann informieren, weiterbilden und so weiter. Und genau.
Darf ich das nochmal als Resümee? Es geht darum, dass wir das Natürliche, also dass eigentlich Menschen auf Kommunikation und Austausch angelegt sind, wiederbeleben.
Genau.
Und raus aus dem gepanzerten und separierten, also was ich in der Mainstream-Medien, ne, geht ja alles auf Separation. Mhm.
Klar.
Ja, und bis hin, dass die Kinder schon nach einem Jahr spätestens in die Krippe gegeben werden von der Mutter.
Alle Studien sprechen dagegen.
Ja.
Und,
und trotzdem wird das getan.
Genau.
Da kann ich nicht anders sagen, da ist ein Plan hinter.
Ja. Das kann so sein. Ja. Also es riecht zumindest stark danach, dass es irgendwie einen Sinn hat. Ein Sinn ist zum Beispiel, dass man gute Konsumenten hinterher hat. Weil Menschen, die in sich selber diese Festigkeit nicht haben, die versuchen die ganze Zeit ihr Glück draußen zu finden.
Na klar.
In Dingen und so weiter.
Die sie eigentlich nicht brauchen.
Genau. Ja. Weil man ihnen sagt, okay, du hast eine Lücke. Wir wissen, du hast eine Lücke.
Und zwar, wir wissen auch welche.
Und wir bieten dir an, diese Lücke zu schließen. Dafür müsstest du dir jetzt zum Beispiel hier die neue Seife kaufen.
Ja.
Für Männer, die bestimmt riecht. Und wenn die so riecht, dann hast du auf jeden Fall eine Chance.
Also Sucht, jede Form von Suchtverhalten ist ja darauf abgezielt, diese scheinbare Lücke zu füllen.
Genau.
Ja.
Genau, so, und das wird immer schön gekoppelt mit Suggestionen und so weiter. Und das ist halt Hypnose, die ganze Werbung. Wenn Menschen also keine gute Bindung haben, das hat Dietloff damals schon beschrieben und andere, also oder Franz Rengli hat das jetzt gerade auf dem Kongress auch beschrieben, in seinem neuen Buch ja auch. Also wenn man sich das bei den Affenmüttern anguckt, wie eng die ihre Babys tragen und sobald die irgendwie ein bisschen runterrutschen, greifen die wieder und machen den Griff ganz eng, dass die, das ist auch gefährlich, wenn man von oben runterfällt.
Klar.
Aber bei den Urstammeskulturen, wir waren gerade noch im Völkerkundlichen Museum, war auch so eine Figur nachgestellt. Also da ist es überall gleich. Die tragen die Kinder am Körper.
Ja.
So.
Der Körperkontakt ist
ganz eng.
Elementar.
Ja, und wenn da jetzt ein Kind, hier in Leipzig da am Hauptbahnhof umhergeschoben wird, in so einem Kinderwagen,
Blick nach vorne
ist, das ist in die Welt raus, es ist völlig überwältigt, das heißt, es ist
unsicher auch,
hochaktiviert, dann schreit es nach Mama, und schreit, war letztens im Zug auch irgendwie, Kind am Schreien, am Schreien, am Schreien. Und die Mutter hat keinen Impuls mehr, der diese Bindung wiederherstellen könnte.
Ja.
War einfach nicht da. Und da entsteht in der Mutter natürlich dann irgendwann eine immense Wut auch. Ja? Also nachher siehe Medea, griechischer Mythos, ja, die eigenen Kinder. Also so, im schlimmsten Fall um die Ecke.
Gegen die Wand zu klatschen, ja.
Genau. Das resultiert alles daraus, weil diese Kinder, die dann ungebunden sind, also das geht einem auf die Nerven. Ja, sagt das ja schon, aufs Nervensystem.
Ja.
Weil diese Kinder dann im eigenen Nervensystem diese eigene Wunde triggern. Und das ist nicht auszuhalten.
Ja.
Ja, und das ist, dadurch kommt das dann so, dass man mit den eigenen Kindern auch so umgeht, wie mit einem umgegangen wurde.
Obwohl man darunter gelitten hat.
Ja. Und History repeats itself. Ja. Mhm. Und das haben ja alle Diktatoren dieser Erde gewusst, dass man das nutzen kann.
Ja.
Und soll, ne, für diese eigenen Zwecke. Weil dann hast du die Bindung, die machst du dann als Kollektiv. Die ganze Aggression, die dann dadurch hochkommt, weil ich nicht gesehen wurde, Arno Grün und so weiter, die haben das alle beschrieben.
Kannst du auf den Feind kanalisieren.
Ja, Canetti und so weiter, Massenpsychologie, das kannst du ja alles dann nehmen, kannst das mit dem Schatten nach außen projizieren und kannst die Leute so auf diese Art und Weise mobil machen.
Ja.
Gib ihnen eine Parole und sie machen alles. So, und da ist auch die politische Richtung, ist da egal. Also das ist einfach, das sind meistens alles Leute, die hochbindungstraumatisiert sind, würde ich sagen. Und das ist aber auch, wie gesagt, keine Erfindung von jetzt, wird mal gesagt, Johanna Hara und so in Deutschland. Das ist auch keine Erfindung von ihr gewesen und von den Nationalsozialisten, sondern das hast du vorher im Behaviorismus in den 20er Jahren in Watson, hat der Watson und andere und später Skinner in den USA, wo die Verhaltenstherapie heute drauf aufbaut, da war das der Standard. Das hat man so gemacht. Das war genau wie Eugenik auch. Das war in den USA Standard der Wissenschaft. Ja? Und das sind alles Dinge, die zu dieser Zeit so propagiert wurden. Und problematisch ist einfach, dass vieles davon heute noch eine Rolle spielt und immer noch irgendwie subtil in viele Bereiche so mit reinfließt, ne? Und immer noch weiter so betrieben wird. Und ja, diese Vagustheorie ist natürlich ein Gegenpol dazu. Das stimmt. Ja. Mhm.
Bildest du aus?
Ja.
Also man kann bei dir lernen, wie man diesen, vor allen Dingen den ventralen Vagus innervieren kann? Oder
also ich habe jahrelang eben Hypnoseausbildung rein klassisch gemacht, dann verschiedenste andere Sachen, auch für Firmen und Teams immer wieder Trainings gemacht. Und jetzt startet bei mir 2021, habe ich die Broschüre hier,
ja,
deswegen kann ich ja mal reinhalten.
Transpersonale Prozessarbeit.
Genau.
Da bitte ich dich wenigstens jetzt nochmal zum Schluss.
Da gibt's auf der Homepage gibt es so eine Rubrik Training und da kann man das anklicken und dann kann man die Broschüre runterladen.
Ja.
Ja, ich habe noch eine zweite, das ist über die Praxisarbeit. Ich arbeite das nach einem.
Matterhorn?
Ja, genau. Ich arbeite nach einem Intensivkonzept.
Ja.
Also ich habe keine Laufpraxis stundenweise, sondern ich arbeite nur intensiv. Also tageweise, wochenweise. Bei mir kommen die Leute halt oft auch aus dem Ausland.
Ja.
Für 3, 4, 5, 6, 7 Tage am Stück und machen dann bei mir intensivste Prozesse, wo man dann in die Tiefe geht auch. Ja.
Du lebst in Stein am Rhein.
Genau, ne? Am Bodensee.
Ausläufer des Bodensees.
Ausläufer des Bodensees auf der deutschen Seite vom Rhein, was aber noch eine Schweizer Enklave
ist. Ja. Genau, Stein am Rhein.
Genau, und ja, da, also in dieser Ausbildung hier, die geht 2 Jahre, da geht es vor allen Dingen auch um transpersonale Prozessarbeit. Aber eben, was im transpersonalen Bereich auch fehlt, ist eben gerade diese vagale Regulation. Ja, und da geht es eben darum, das zusammenzubringen. Erfahrungen auf der transpersonalen Achse, wollten wir ja nochmal drüber sprechen.
Unbedingt, also was? Ne? Transpersonal heißt zwischen zwei Menschen? Oder
nee, über die Persönlichkeit hinaus ist so damit gemeint. Genau.
Übergreifend.
Ja, genau. Mhm. Also Erich Neumann hat diesen Begriff 1953 zum ersten Mal benutzt, ein C.G. Jung-Schüler. Und der ist dann später eben von Maslow auf Anregung von Stanislav Grof aufgegriffen worden. Und man hat dann ja diese transhumanistische Bewegung gegründet oder Psychologie. Das war also die vierte Kraft der Psychologie. Mhm. Und daraus ist eben dann nachher das Transpersonale entstanden, wo man im Grunde alle Methoden in diese therapeutischen Verfahren mit inkludieren wollte oder hat, die auch in der Forschung, die eben das Bewusstsein so stark erweitern, dass es über das Alltags-Ich hinausreicht.
Okay, das also, ist mit Transpersonalität gemeint. Genau,
also Meditation gemeint. Gehört da auch zu. Oder ja. schamanisches Reisen.
Ja.
Reizdeprivation, Reizüberflutung, ekstatisches Tanzen. Mhm. Ja, all diese Dinge gehören letztendlich dazu. Ja. Und der Mensch, könnte man sagen, ich sage immer spaßeshalber, ist ein Homo spiritualis. Also er ist eigentlich ein Wesen, was zutiefst auf einer Suche ist nach Sinn. Und
Logotherapie.
Ja, genau. Zum Beispiel. Ja. Ja, also da gab es so eine Connection zwischen Maslow und Frankl. Maslow hatte ja damals diese Pyramide. Und
Bedürfnispyramide.
Da war die Transzendenz noch nicht in der ersten Version. Also es war eigentlich keine Pyramide, das hat eben ein Schüler von ihm gemacht. Aber die Hierarchie einfach. Und da war eben oben die Selbstverwirklichung. Und da hat Maslow ja schon festgestellt, Leute, die selbstverwirklicht leben, haben massenhaft Erfahrungen von Transzendenz. Und mystische Erfahrungen haben das Potenzial, viel mehr diese mystischen Erfahrungen zu machen als andere. Ja. Und das habe ich ja selber auch sehr stark erlebt. Und gegen Ende seines Lebens, als er dann mit der Transpersonal, mit dem Stanislav Grof und so weiter angefangen hat, gab es auch so eine ganz interessante Begegnung zwischen Grof und ihm. Da hatte Maslow schon einen ersten Herzinfarkt und seine Frau wollte den Stan Grof gar nicht ins Haus lassen, hat sich hier in die Tür gestellt. Und, weil Stan hatte die ganzen
Pflanzen dabei
oder Pilze? Die Studienergebnisse dabei.
Ach so. Weil ich glaube, der Prof hat ja auch
LSD-Forschung
experimentiert. Ne?
Genau, und davon hat er von der LSD-Forschung hatte er die Ergebnisse dabei. Mhm. Er war irgendwie in Amerika angekommen mit einem Koffer voller Forschungsdaten, das war's. Und die Frau von Maslow hatte irgendwie Angst, dass wenn er das alles sieht, dass er so in Aufregung kommt, dass er dann... Ja, und da hat sich dann anscheinend sehr viel gedeckt. Also, ja. Maslow hat ja diese Begriffe Peak Experiences und Nadir. Und das sind also so, diese Nadir sind diese tiefen Erfahrungen von Dunkelheit, Einsamkeit, Verzweiflung, dunkle Nacht der Mystiker. Und die Peak sind eben diese Gipfelerfahrungen. Ne? Und das ist ja alles auch in diesen transpersonalen Räumen drin enthalten. Und das hat der Stan in seiner Forschung ja sehr schön herausgearbeitet und beschrieben. Und man muss aber eben keine Substanzen einwerfen dafür, sondern man kann eben auch unterschiedliche Wege gehen, die dorthin führen, sicher, auf substanzfreien Weg. Davon handelt halt dieses Training. Ja,
also, okay, ja. Also ist da auch zum Beispiel, ich komme gerade auf den Tank.
Samadhi Tank wäre etwa, meinst du, ne?
Also ein Tank, der geschlossen ist, also so geschlossen, dass du keine...
Schwebe, Salzwasser, genau. Schwebezustand. Ja.
Ja.
Ja, genau, das ist nach Jean C. Lilly ist das der die Schwebetank. Der hat dann auch damals LSD genommen, ist da reingegangen, Klappe zu. Man schwebt da drin, das ist wunderbar. Der Körper richtet sich ja aus wie eine Kompassnadel. Ne? Und das ist so ein bisschen wie Mutterbauch, ne? Weil das so abgeschlossen ist. Ne? Ja, das könnte man auch in diesem Bereich zählen.
Gehört auch, gehört aber auch das gehört jetzt nicht zur Ausbildung.
Nee, ich habe leider keinen Tank im Haus. Mhm. Aber wäre mal eine schöne Anschaffung.
Also ohne Substanzen, aber mit Methoden solche Erfahrungen zu machen. Weil ich glaube, das ist das überhaupt das Wichtigste im Leben.
Ja.
Wenn du etwas erfahren hast,
dann
ist es deine Wahrheit.
Ja.
Und dann sprichst du von etwas und nicht über etwas.
Genau.
Ja.
Also diese allerwichtigsten Erfahrungen des Menschseins, die sind ja sowieso kaum messbar. Und das ist ja eh das Spannende. Also die wichtigsten Erfahrungen können wir, ich sag mal, auf der Ebene der Psychologie kriegen wir sie kaum zu fassen.
Und wir können sie auch nicht vermitteln, sondern nur selber machen. Ne?
Man kann also Räume dafür anbieten.
Ja.
Und dann kann sich das möglicherweise da ereignen. Aber in diesen Räumen braucht es eben auch wieder diese ventral-vagale Regulation. Und das hat mir persönlich auch in meinen transpersonalen Schulungswegen, die ich über viele Jahre gegangen bin, in verschiedenen Richtungen, hat mir das häufig gefehlt.
Ja.
Ja. Und da habe ich auch gemerkt, teilweise habe ich da stundenlang im Shutdown rumgehangen und keiner hat es mitgekriegt und so. Und das hat auch teilweise was mit dem Verständnis dieser Zeit noch zu tun, in denen diese Methoden zum Teil entstanden sind. Und ich denke, es ist total wichtig, also gerade bei Methoden, die das Bewusstsein sehr stark erweitern, dass wir diese neuen Erkenntnisse aus der Forschung, der Neurowissenschaft und so weiter, dass wir das damit zunehmen.
Mhm.
Ja.
Ja. Gibt es etwas, du warst ja schon einmal dem Tod sehr nah, aber gibt es etwas,
und nicht worauf nur einmal.
Du gerne zurückschauen möchtest, wenn du diese Erde verlassen hast? Oder wenn du sie im Begriff bist, zu verlassen? Worauf würdest du gerne zurückschauen?
Gute Frage. Schwierige Frage.
Oder was würdest du gerne sagen von deinem Leben? Wie würdest du es gerne betiteln?
Also ich glaube, das habe ich mich, glaube ich, als Kind schon gefragt. Das ist irgendwie so eine Reise zur Essenz gewesen, immer irgendwie. Eine Suche nach dieser Essenz.
Deiner Essenz.
Ja, und das war immer diese Frage, die ganz stark da war, warum, wofür bin ich hier? Mhm. Und ich glaube, das ist so, glaube ich, eine ganz wesentliche Überschrift für mich gewesen. Aufgrund dieser auch wirklich erschütternden Erfahrung, die ich sehr früh im Leben machen musste und auch immer wieder gemacht habe auf ähnliche Weise, ist das einfach so eine, ja, das hat so viel in Bewegung gebracht und so einen Kanal aufgemacht. Und das erlebe ich mit vielen Menschen, die auch zu mir in die Praxis gekommen sind in den letzten Jahren. Und das können auch Leute sein, das müssen jetzt keine durchgeknallten irgendwie Leute sein, irgendwie, die man irgendwo finden würde auf einem Goa-Festival in der letzten Ecke. Mhm. Ja, oder irgendwelche, wo der Durchschnittsbürger sagt, so ein Hippie. Das sind ganz häufig auch Leute, die ganz seriös sind im Business, ja, irgendwo Führungskräfte und so. Sie haben auch diese Erfahrungen, wissen aber manchmal gar nicht, wo sie damit hin sollen, genau weil sie Angst haben vor der Stigmatisierung, im Sinne von, ja, du bist ja nicht so einer. Mhm. Ja. Und dafür braucht es wieder Räume, dass wir Menschen das sicher in einem zugewandten, sicheren Verhältnis machen können miteinander, erleben können, ohne eben direkt gelabelt zu werden oder pathologisiert zu werden. Mhm. Ja. Das ist total existenziell und essentiell, weil wir haben diese Räume ja in der Kultur nicht mehr. Mhm. Ja. Das ist ja ganz wichtig, dass wir das mal realisieren, dass es ein menschliches Urbedürfnis, Grundbedürfnis ist. A, die Sicherheit und die Verbundenheit. Wie bin ich hier? Wie bin ich im Raum? Also auch in meinem Raum. Wie ist mein Raum? Ist der safe? Mhm. Ja, kann ich in Verbindung gehen oder nicht? Und ganz viele haben sich da konsequent gegen entschieden. Die sagen, Beziehung will ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Ist zu schmerzhaft, zu verletzend. Mhm. Ja, also deswegen haben wir immer mehr Singles, weil die Menschen können den Schmerz, den eine Beziehung immer wieder verursacht, nicht mehr aushalten.
Ja.
Ja. Und das ist die eine Ebene. Und die andere ist eben dann, wie gesagt, diese Achse, wenn du auf dieser weltlichen Ebene alles abgearbeitet hast, so bleibt am Ende des Tages trotzdem eine existenzielle Frage irgendwann. Bei manchen kommt die erst 3 Minuten vor Schluss. Mhm. Und andere sind damit vielleicht schon das ganze Leben zugange. Mhm. Ja, und das hat auch viel wieder mit dem Geburtsprozess zu tun. Ja, das hat der Grof ja auch erkannt und andere. Oder davor die Zeit schon im Mutterbauch.
Wie die Geburt verlaufen ist.
Ja.
Okay.
Oder eben die pränatale Phase. Mhm. Ja, also ob die Mutter im Stress war oder nicht. Mhm. Mhm. Ob sie ständig ihr Handy vom Bauch hatte oder nicht. Ja, wissen wir heute jetzt schon, dass es im Grunde problematisch ist. Ne?
Ja.
Ob das Kind gewollt war oder nicht. Ob die Umgebung sicher war oder nicht. Mhm. Ja, also das Transgenerative zum Beispiel gehört da auch zu.
Ja.
Ich arbeite da sehr viel mit auch mit, und ich würde mal sagen, bit den Deutschen, die zu mir kommen, 70%, 75% würde ich sagen, wenn ich da ein bisschen wühle, je nachdem wie alt die sind, 1-2 Generationen, hast du immer das Thema X auf dem Tablett.
Ja.
Ja, und bei 50% kommt Vertreibung durch. Mhm. Also da sieht man erstmal, wie viele Leute damals vertrieben wurden, was das für eine Zahl war.
Millionen.
Ja, 15 oder 14, 15.
Und als Kinder haben wir was abgekriegt, ne? Genau. Was uns gar nicht galt, sondern einfach nur kanalisiert
wurde. Genau.
Werden wollte.
Ja,
und die Wut.
Ich habe mehrere Fälle jetzt auch gehabt, wo die die Großmutter, die Mutter oder die Urgroßmutter, je nachdem irgendwie, dann die Gustloff gerade verpasst haben oder davor noch das Schiff, die Passage davor erwischt haben. Zum Beispiel solche Dinge. Und das spiegelt sich zum Teil, kriege ich Gänsehaut, spiegelt sich zum Teil auch in dem Leben dann wieder, was da passiert ist. Mhm. Und wie dir danach dann durch diese ganzen Auffangheime, Flüchtlingsheime, also diese Barackensiedlungen quasi umhergereicht wurden und kein Zuhause mehr hatten. Und
Entwurzelung.
Ja, in meiner Familie ist das auch Thema.
Und Entwurzelung.
Ja.
Ganz starke Entwurzelung.
Und das sind auch Dinge, die man auch irgendwann wahrscheinlich anschauen muss. Also irgendeiner in der Linie.
Ja. Kann das brechen, also dass das einfach weitergegeben wird?
Ich bin nicht so positivistisch immer, was
sowas angeht.
Also schön wär's, ne, wenn man jetzt sagen könnte, wir machen jetzt irgendeine Sache X und dann ist vorbei. Ich glaube, unter bestimmten Umständen, unter bestimmten Voraussetzungen die Trigger bleiben. Nur wenn dein Nervensystem insgesamt nachher regulierter ist, jetzt sind wir wieder da.
Genau, brauchst du nicht sofort.
Dann schießt du nicht mehr so schnell raus aus dem Ganzen.
Ja.
So, und dann ist, also wenn dein Regulationsfenster so breit ist, ja, und dann ist die Bewegung, Spielraum ist da drin nur so, und dann knallst du in den Sympathikus oder in den Dorsalen runter, dann ist, bist du ziemlich schnell immer draußen, da braucht es nicht. Mhm. Und wenn du dann also das trainierst und trainierst, dann wird das mit der Zeit breiter und du fällst da nicht mehr ganz so stark raus.
Also du kannst die Impulse wahrnehmen, aber musst ihr nicht folgen.
Genau. Beziehungsweise gibt es dann auch diese Übergangsbereiche, das hatte ich am Anfang noch gesagt, ne? Das ist dann zum Beispiel bei Spiel, Sport, Entspannung, Sexualität, wo du eben so Mischzustände hast. Ja, also sowas kann das Fenster dann auch nochmal breiter machen.
Ja. Wir sind schon ein bisschen sozusagen über die Stunde rum, aber ein letzter mutmachendes Wort für die jetzt, ne, du hast sehr viele Fremdworte benutzt und Haufen Namen, die kriegen wir wahrscheinlich gar nicht alle in die Legende, also die du nanntest. Ja. Für den, der jetzt gleich mal was üben will, also so im Alltag, ne, was ganz Einfaches, was du ihm mit auf den Weg geben kannst, wie er sich auf so einen Weg machen kann. Ohne jetzt gleich bei dir ein Seminar buchen zu wollen.
Auf so einen Weg, sag mal genauer.
Ja?
Weil wenn wir jetzt über verschiedene
Sachen... Nein, ich meine, also diesen Raum, was du das Letzte?
Ja.
Also diesen Raum erweitern.
Ja. Ich könnte jetzt was machen, mache ich auch gleich. Ich muss aber dazu sagen, es ist nicht diese Übung. Es ist... um aus dieser Nummer rauszukommen, braucht man erstmal in der Regel eine Koregulation und eine Außenperspektive von jemandem, der, während ich selber in dem Stress drin bin, koreguliert ist und bleibt.
Okay.
Weil man selber, wenn man diese Trigger noch hoch am Laufen hat, gar nicht mitkriegt im Regelfall, dass das so ist in dem Moment. Und dann kommt, dann kannst du 10 Pakete haben mit Rettungsklamotten, du kommst gar nicht drauf. Mhm. Also du brauchst erstmal eine, ich nenne das Neuromapping, so eine Art Grundstruktur, dass du sagen kannst, ach, jetzt bin ich hier.
So eine Landkarte.
Ja, also über dein Nervensystem musst du erstmal verstehen, wann, wie, wo bist. Dann musst du das erleben in einer koregulativen Situation. Ah, so kommt man jetzt da raus und so fühlt sich es dann an. Und dann macht die Übung auch Sinn.
Okay.
Aber ich gebe trotzdem einen Tipp. Also wenn... du jetzt merkst, also sag ich mal zum Publikum, wenn du jetzt merkst, dass du im Stress bist, obwohl du jetzt gleich was ganz Wichtiges hast, wo du zentriert sein solltest, vielleicht irgendwie ein Vortrag, ein Vorstellungsgespräch oder so, oder vielleicht auch nur ein Date, dann könntest du zum Beispiel Folgendes machen. Ganz simpel, nimmst du dich selber mal in den Arm und spürst einfach nur mal diesen Kontakt. Du kannst das auch noch, Levin macht das gerne so, quasi eine Hand hier auf dem Bereich und dann kannst du auch das mit der Bewegung verbinden. Das macht der Ruden so, der macht das dann in dieser Bewegung, dass du das spürst, einfach diese Bewegung spürst, oder jetzt mach ich es mal hier, wie in so einem Oval zum Beispiel, und du könntest das dann mit diesem Wuton zum Beispiel verbinden. Und dann regulierst du dich vielleicht noch mit dem Atem, dass du dich mit dem Atem hier zentrierst und nicht hier oben, sondern runter hier mit dem Atem rein.
Ja.
Und den Bodenkontakt spüren ist auch immer ganz wichtig. Und was man noch zusätzlich machen könnte, wäre dann zum Beispiel zu gucken, okay, wo gibt es hier irgendwie einen Gegenstand? Jetzt hier zum Beispiel die Blume des Lebens oder so. Oder ein Symbol, was mich auf eine gewisse Weise erdet oder was mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. So, und oder ein Symbol für meine Kraft ist. Das wird ja in Hypnose auch gerne gemacht. Da muss man aber immer gucken, viele so symbolische Sachen können auch sich ins Gegenteil wieder verkehren. Also es ist nicht immer so, dass ein Symbol, was dann auch mal verankert wurde, unbedingt immer auf Dauer hilft. Also Aber das ist flexibel bleiben, so. Ne?
Ja. Das ist auch schön, flexibel bleiben. Ja. Also achtsam sein, ja. Was heute richtig war, kann morgen seine
leider.
Ja, Wirkung schon nicht mehr entfalten oder ins Gegenteil. Was spüren, was tut mir jetzt gut?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, der Punkt, für warum die Humanisten immer gesagt haben, Etiketten gehören auf Flaschen, nicht auf Menschen. Mhm. Weil wenn du so ein bestimmtes Label bekommen hast für dein Phänomen, was du da hast, dann halten sich die Leute häufig an diesem Phänomen fest und sehen gar nicht mehr die anderen Optionen.
Ja.
Ja, weil das ist wie so ein hypnotischer Fokus. Und der Blickwinkel müsste wieder offener werden.
Ja. Ja, neue Horizonte.
Genau.
Ich danke dir, Jörg.
Ja, schön. Ja, danke, Sitz.
Liebe Zuschauer, ich werde mir das noch mal in Ruhe angucken, weil es sind auch so viele Namen gefallen. Etliche kannte ich, aber manche natürlich oder etliche auch wieder nicht. Sehr, sehr spannend. Spulen Sie einfach zurück. Das ist das Schöne bei YouTube. Sie können zurückspulen, es sich noch mal anhören. Das war jetzt wirklich eine Essenz von Jörgs Erfahrungen und seinem Weg, wie er Menschen helfen will, wieder in ihre eigene Mitte, ins Leben zu kommen, ins richtige Leben, nicht zum Funktionieren. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.